Dankeschön. Hallo Easter Hack. Ich will heute sprechen über Pokémon Rote Edition, Blaue Edition. Ich habe den Talk auf Deutsch gemacht, weil mir gesagt wurde, hier in der Nähe ist der Kidspace und potenziell wären Kinder anwesend. Das scheint nicht der Fall zu sein, aber jetzt ist es halt so. Vielleicht mal ganz kurz am Einstieg. Wer von euch hat denn die erste Generation Pokémon-Spiele überhaupt gespielt? Okay. Und wer hat Pokémon gespielt, aber eher was Späteres? Bitte? Exklusive, also ich habe angefangen mit der zweiten, nicht mit der dritten, mit der 27. Na, nicht ganz. Cool. Also das heißt, die allermeisten von euch kennen das Spiel noch. Vielleicht ganz kurz, trotzdem eine Übersicht. Das ist rausgekommen 96 in Japan als Pokémon Rot und Grün. Falls ihr das noch nicht kennt, empfehle ich euch sehr, mal eine Suchmaschine eures geringsten Misstrauens aufzusuchen und nach den Sprites aus dieser Generation zu suchen, weil, also die wir gleich sehen werden, sind schon wild, wenn man sich heute Pokémon anguckt. Aber das, was die in der allerersten Edition, nämlich Rot und Grün, gemacht haben, oh boy. Kam dann am 30. September 98 in den USA raus und bei uns dann 99. Das Ganze ist in Assembler programmiert für den Sharp SM83. Das ist der Prozessor im Game Boy. Das ist irgendwas, was so einem Z80 ungefähr ähnelt. Man nagelt mich nicht darauf fest. Aber das ist insbesondere relevant, warum diese Sachen funktionieren, die wir uns jetzt gleich angucken. Und zwar sieht das Ganze, wenn man sich so ein bisschen anguckt, wie so eine CPU funktioniert, so aus. Wer wurde damit an der Uni gequält? Oder vielleicht in seiner Ausbildung oder so? Mit sowas in der Richtung, also hoffentlich nicht mit dem Gameboy. Für diejenigen, die es nicht kennen, vielleicht ganz kurz, das sind einige Register in der CPU quasi, wo Daten gehalten werden können, jeweils quasi ein 8-Bit-Wert. Es gibt eine Sprungadresse, es gibt einen im Program, ja, offensichtlich, und ein paar Flags, die gesetzt werden, und damit programmiert man das Ganze dann. Das heißt, man lädt Variablen in diese Register, verknüpft sie miteinander und so weiter und so fort, schreibt Dinge zurück in den RAM, holt sich Sachen aus dem RAM, aus dem ROM. Das ist das, wie ein Gameboy-Spiel programmiert wird, und das Ganze sieht dann unter anderem so aus. Das ist hier die, wie fängt ein Pokémon-Kampf an, Logik in einem Disassembler, also mit ein bisschen menschenlesbaren Informationen inkludiert, wie zum Beispiel ein bestimmtes Flag im Code, wo Sachen reingeschrieben werden, im RAM besser gesagt. Und da versteht man dann vielleicht, warum das nicht so ganz einfach ist, darin richtig guten Code zu schreiben. Das ist halt von moderner High-Level-Sprache oder Gott bewahre Scripting-Sprachen mit Duck-Typing oder solchen Konzepten sehr, sehr weit entfernt. Wobei Duck-Typing funktioniert ganz gut, weil das, was ihr da auslest, das wird halt dann benutzt als das, was ihr sagt, was es ist. Egal, ob es das eigentlich ist oder nicht, kommen wir auch gleich zu. Was noch vielleicht ganz spannend ist für spätere Verständnis, es gibt sogenannte Sprungmarken. Das ist dieses mit dem Punkt hier vorne, wo man dann im Programm sagen kann, ich möchte da gerne jetzt hinspringen. Das Ganze macht man mit einem Jump-Befehl, wo man dann eine Variable üblicherweise angibt, die sagt, hey, diese Variable sagt jetzt, ob ich springen muss oder nicht, und dann möchte ich bitte da hinspringen. Diese ganzen Namen sind natürlich hinterher in der ROM, in dem Pokémon-Spiel nicht mehr drin, aber zur einfachen Verständnis einmal hier dargestellt. Genau, das ist so ganz grob, was uns erwartet. Ich möchte gerne über zwei Glitches mit euch heute sprechen. Ich hatte ursprünglich drei geplant, aber zum einen ist mir in der Vorbereitung ein bisschen die Zeit ausgegangen und ich bin nicht mehr ganz dazu gekommen, das aufzuarbeiten, weil es doch ein bisschen komplizierter ist, als ich gedacht habe. Und zum anderen habe ich irgendwann festgestellt, dass ich nur 30 Minuten ins Timeslot habe. Zwei Glitches. Einmal, man braucht keine Entwicklungssteine. Entwicklungssteine sind ein Mythos. Man kann Pokémon auch ohne Entwicklungssteine entwickeln. Ich weiß nicht, kennt diesen Glitch jemand? Hervorragend, ich habe einen gefunden, den keiner kannte. Super. Das zweite, der Missing No Glitch, der sollte deutlich bekannter sein. Handzeichen, wer kennt's? Hervorragend. Aber ihr wisst hoffentlich nicht so genau, wie es funktioniert. Das ist nämlich das, was ich euch jetzt erzählen möchte. Fangen wir mit dem Entwicklungsstein an. Und zwar, man braucht keine Entwicklungssteine, weil sie haben einen kleinen Bug in der Logik vom Spiel eingebaut. Warum das genau funktioniert, gucken wir uns hinterher an, aber es sind im Prinzip zwei Sachen relevant, damit es funktioniert. Das Pokémon, was ihr entwickeln wollt, ich habe in meinem Beispiel mal einen Quapuzzi genommen, was sich ja, wie wir alle wissen, zu Quappo entwickelt, sobald man einen Wasserstein benutzt. Das muss ein Level abbekommen, das muss ein Level erreichen. Außerdem muss ein bestimmtes Pokémon den Kampf beenden. Welches Pokémon das jeweils ist, sehen wir gleich. Gucken wir uns das Ganze einmal an. Wenn ich einen Wasserstein benutze, dann sieht das so aus. Kurz zur Erklärung, wir haben hier der Register vom Prozessor. Wir haben hier unten den Memory Editor mit den verschiedenen ROM- und RAM-Bänken. Das ist beim Gameboy, falls ihr euch damit noch nicht beschäftigt habt, im Prinzip ein durchgängiger Adressraum. Und dann werden so Dinge ausgetauscht und hin und her geswitcht. Relativ spannend. Und hier an der rechten Seite ein Disassembler, wo ich, als ich das geplant habe, eigentlich dann immer den relevanten Codeschnipsel zeigen wollte, aber das hat nicht gut funktioniert. Von daher ist das nur Deko heute. Genau, ich stehe hier im Spiel und setze gerade einen Wasserstein ein. Was hier auffällt, ist, dass im Register CF96, steht hier unten auch, clevererweise eine 22 steht. Das ist wichtig, das müssen wir uns für später merken. Das packen wir jetzt mal, ich male jetzt mal nicht an die Tafel, aber das legen wir uns da mal hin. Genau. Dann drücke ich OK, dann komme ich in das Menü und suche mir das Pokémon aus, was ich entwickeln möchte, offensichtlich Quapuzzi. Jetzt sehen wir hier, dass in demselben Register die 97 steht, Hexadezimalwerte, nur zur Info. Und wenn ich jetzt OK drücke, dann steht wieder die 22 da, dann wird das Pokémon entwickelt und ich habe ein Quapo. Soweit, so normal, haben wir alle schon mal gemacht, I guess. Übrigens auch hier die interessanten Sprites, die ich versprochen habe. Also das sind noch die besseren der ersten Generation. Genau, wir benutzen jetzt, machen dasselbe, aber mit einem Onyx. Mit einem Onyx, sagt er. Wie funktioniert das denn? Und zwar am einfachsten funktioniert das, wenn man das in einem Trainerkampf benutzt. Theoretisch gehen wilde Pokémon-Kämpfe auch, aber ich habe festgestellt, dass das manchmal ein bisschen fummeliger ist, das hinzubekommen. Deswegen Trainerkämpfe. Und weil das Ganze ein bisschen gesemed ist, heißt der Spielercharakter Easter und der Rivale Hack. Genau, wir fangen an einen Kampf mit Easter Hack, mit Hack offensichtlich, setzen Quapuzzi ein, weil dieses Pokémon wollen wir ja entwickeln. Setzen Aquaknarre ein, besiegen das Taubsi, erreichen Level 25. Soweit, so normal. Dann, möchtest du das Pokémon wechseln? Ja, möchte ich. Ich setze ein Onyx ein. Ich habe den Angriff vergessen. Onyx setzt Erdbeben ein, dieser Samen besiegt. Und dann kommt, hey, Quapuzzi entwickelt sich und Quapuzzi wird zu Quapo. Und wie wir hier unten wieder sehen, auch schon, wo das bei dem Onyx eingewechselt ist, im selben Register, CF69, steht wieder die 22, dieselbe Nummer, die wir vorher hatten. Warum funktioniert das? Weil diese RAM-Adresse im Spiel für verschiedene Dinge gleichzeitig benutzt wird. Ich habe mir das ein bisschen angeguckt. Es ist zum Beispiel auch so, ich weiß nicht, Pokémon Erste Generation habt ihr gespielt, es gibt den Startbildschirm, da steht der Trainer da mit so einem Pokéball in der Hand und ein Pokémon neben ihm und alle 20 Sekunden, 15 Sekunden, not actually sure, wirft er den Ball hoch, das Pokémon geht raus und das nächste Pokémon kommt rein. welches Pokémon da gerade auf dem Bildschirm angezeigt wird, das wird auch zum Beispiel in dieser Variable festgehalten. Das scheint so eine Catch-All-Variante in dem Spiel, Catch-All-Variable in dem Spiel gewesen zu sein, wo sie sich irgendwelche Selections gemerkt haben. Das ist gerade da, wo wir sind, das haben wir ausgewählt, das soll immer da rein. Und der andere Punkt, warum das ein Problem ist, ist, es gibt eine Routine, um Pokémon zu entwickeln. Wir hatten ja vorhin gesagt, es gibt einen Speicherbereich und so ein Gameboy-Spiel ist nicht besonders groß. Wir reden von 32 Kilobyte bei Pokémon Rot-Blau. Das ist mit allen Texten, dem Kampflogik, den Pokémon-Daten, den Map-Daten, den Spielern und so weiter und so fort echt ziemlich klein. Also insbesondere auch die Komprimierung der Sprites ist ein Thema für sich. Solltet ihr euch unbedingt mal angucken, mache ich vielleicht noch mal einen Talk drüber. Es ist ein bisschen absurd, wie kompliziert die das gebaut haben. Aber es sorgt halt dafür, dass Zeug sehr klein ist. Dementsprechend macht es natürlich total Sinn, dass wir eine Routine haben, die wir aufrufen, die sagt, Pokémon entwickeln sich. Und die wird offensichtlich aufgerufen, sowohl wenn ich einen Pokémon-Stein, also einen Evolutionsstein benutze, als auch wenn ich einen Kampf beende, weil ein Pokémon könnte ein Level-Up gehabt haben. Und wenn ein Pokémon ein Level-Up gehabt hat, könnte es sich ja entwickeln. Das ist ganz grob der Code, der jetzt hier relevant ist. Und im Prinzip ist die Geschichte hier, dass hier oben, wo ich so ein bisschen ausgewählt habe, ist Entwicklung über Tausch. Die ist da auch mit drin. Das heißt, diese Routine wird auch aufgerufen, wenn man Pokémon tauscht, weil es ja Pokémon gibt, die sich dabei entwickeln. Und das wird halt hier, das wird hier oben aufgerufen und läuft dann durch. Theoretisch wäre es gut, wenn es quasi nur nach dem Kampf hier einen Call nach Check Level bekommen würde und sagen würde, hey, ich muss nur gucken, ob sich jetzt ein Pokémon über ein Level Up entwickelt. Das haben sie auch gecatcht und gefixt in der gelben Edition. Das war ja diese Special Edition, die ein paar Monate, ein Jahr, zwei danach rauskam. Nee, ein Jahr später. Ich habe die nämlich zu Weihnachten 2000 bekommen. genau, aber an der Stelle war es halt noch nicht gefixt und dementsprechend wird halt dieselbe URL, dieselbe Memory-Adresse, die auch sagt, wer gerade das aktuelle Pokémon ist, mit dem ich kämpfe, wird dann benutzt, um zu checken, ob wir eine Item-Entwicklung machen. Warum muss das Pokémon dann trotzdem erst ein Level abbekommen, damit das getriggert wird? Weil zumindest vorher haben sie eine Logik eingebaut, die sagt, geh mal durch alle Pokémon in der Party durch, hat eins davon Level abgemacht, cool, dann lass uns gucken, ob es eine Entwicklung hat. Also insofern haben sie schon so ein bisschen aufgepasst und es ist nicht super leicht zu exploiten, aber halt trotzdem. Offensichtlich wäre eine andere Lösung auch, nach dem Kampf löschen wir diese Register und machen das alles wieder leer. Aber ich weiß nicht, wie viel Assembler ihr schon programmiert habt in eurem Leben, das ist etwas, was man üblicherweise nicht tut. Weil dafür haben wir überhaupt keine Zeit. Weil wir wollen ja möglichst, dass das Spiel läuft und nicht den saubersten Code der Welt bauen. Genau, und deswegen haben wir jetzt hier halt dieses Buggy-Verhalten, dieses Glitchy-Verhalten, dass man mit einem Onyx ein Quapuzzi entwickeln kann. Okay. Genau, es gibt verschiedene Pokémon, die mit verschiedenen Steinen korrespondieren. Besonders schön ist dabei hier Eintrag Nummer 2. Wenn man einen Feuerstein emulieren möchte, braucht man ein Missing No. Weil dieses Pokémon gibt es nicht. Also nicht so richtig im Spiel. Was genau Missing No ist, kommen wir gleich zu, aber das ist nur ein kleiner Spoiler. Was auch sehr interessant ist, ist, dass man ein Kokowai, was ja selber eine Entwicklung ist, die einen Blattstein braucht, um dann eine Mondsteinentwicklung hinzubekommen. Das heißt, man kann da auch ein bisschen Sachen miteinander verknüpfen und hintereinander machen. Ja, genau. Zu Entwicklungen ohne Steine, weil wir brauchen keine Steine. Kommen wir zu Missing No. Missing No ist, also ich habe das erste Mal encountert, als ich noch ein kleiner Junge war, so 6, I guess. Und das war irgendwie total spektakulär und komisch und was ist das und so weiter und so fort. Man kann ja auch kein Englisch mit 6, also ich zumindest konnte es nicht. Dementsprechend war das alles ein bisschen sehr fragwürdig, was da passiert. Aber eigentlich ist es einfach nur ein Platzhalter für ein fehlendes Pokémon. Als die Pokémon entwickelt haben, wussten sie ja noch nicht, was am Ende dabei rumkommen wird, wie viele Pokémon am Ende wirklich gebraucht werden. Deswegen ist das ganze System mit relativ viel Platz für Pokémon angelegt. Theoretisch hätte, glaube ich, die erste Generation 250 Pokémon enthalten können. Es gibt auch Plätze für 250 Pokémon, aber man hat halt nicht alle davon befüllt. Die Reihenfolge, welche Pokémon quasi zu welcher Zeit in den Code reingeschrieben haben, ist auch ganz interessant. Das ist dann zum Beispiel der Grund, warum wir wissen, dass Rihorn eines der ersten Pokémon ist, weil es halt ID Nummer 1 bekommen hat. Oder 0, technisch gesehen sogar. Zwischenzeitlich haben sie halt beschlossen, dass bestimmte Pokémon nicht gebraucht werden und haben dann irgendwo in der Reihe der Pokémon wieder was rausgelöscht. Und damit es da keine Probleme gibt, falls dann doch mal irgendwo eine falsche Nummer auftaucht und das Programm abstürzt, weil das wäre ja sehr doof, haben sie das gemacht, was Spieleprogrammierer schon seit jeher gemacht haben. Sie haben einen Failsafe eingebaut, der irgendwas Komisches tut. Aber zumindest dafür sorgt, dass das Spiel weitergeht. Und was sie da gemacht haben, ist halt Missing No. Es war nicht gedacht, dass das eigentlich jemals encountered wird oder jemals gesehen wird. Es war einfach nur was für die Entwickler, damit sie wissen, oh, das ist falsch. Das sollte so nicht sein. Ich muss hier irgendwas reparieren. Der Glitch, den wir uns gleich angucken, hat im Prinzip zwei Effekte im Spiel. Das eine ist, ich bekomme 128 Mal das Item Nummer 6 in meinem Beutel. Das ist der Trick, den ihr wahrscheinlich alle benutzt habt. 128 Sonderbonbons, 128 Meisterbälle oder so wie ich das gemacht habe als Kind, 128 Mal die VM2.0 fliegen. War nicht so hilfreich. Ja, das passiert halt, wenn einem gesagt wird, dass es in Slot 7 sein muss. Mist. Das andere, was Missing No macht, ist, es macht die Ruhmeshallen-Daten kaputt. Für diejenigen, die sich nicht erinnern, ich weiß gar nicht, ob das im neuen Pokémon-Spiel noch drin ist. Ich habe schon so lange sowas nicht mal angeguckt. Wenn man die Pokémon-Liga besteht, wenn man den letzten Kampf geschafft hat, dann wurde immer das aktuelle Team festgehalten, mit dem man das gewonnen hat. Und man konnte, glaube ich, ich habe es jetzt nachgucken sollen, ich glaube 10 Einträge oder sowas haben und immer die letzten 10 Teams sieht, mit denen man gekämpft hat, indem man die Top 4 besiegt hat, indem man das Spiel quasi beendet hat. Und diese Ruhmeshallendaten gehen komplett kaputt und sehen super, super weird aus, wenn man Missing No encountered hat. Warum das passiert, gleich mehr dazu. Das Ganze fängt an in Vertania City. Da gibt es diesen älteren Herrn, oder wie das Spiel ihn gleich nennen wird, Greis, der einem ganz am Anfang des Spiels zeigt, wie man Pokémon fängt. Das sieht dann so aus. Und genau, hier sieht man es schon ganz gut. Hier ist der Speicherbereich, den ich wieder markiert habe, ab D1.5D. Da seht ihr jetzt hier so ein paar Zeichen. Und sobald der alte Mann dann ins Spiel kommt, sind die anders. Warum sind die anders? Ach verdammt, da habe ich eine Folie vergessen. Warum sind die anders? Das ist der Name des aktuellen Spielers. Und weil, wir haben ja schon gesprochen, kein Platz auf der Cartridge, schwierig, wir müssen ganz viel Speicherplatz sparen, ist dieses Fang-Tutorial ein ganz normaler Kampf, der einfach nur irgendwo ein Special-Bit gesetzt bekommen hat, das ist der alte Mann-Kampf. And that's it. Und das Einzige, was das ist der alte Mann-Kampf ausführt, ist, es kopiert den Spielernamen weg und kopiert alter Mann bzw. Greis im Deutschen an die Adresse, wo der Spieler ist. Das heißt, für einen kurzen Moment ist der Spieler ein Greis und kriegt diesen Sprite zugewiesen und dann fängt das Catch-Tutorial an. Deswegen haben wir auch in der ersten Generation dieses Fang-Tutorial, wo der Trainer nur so, okay, Pokéball und ist gefangen, fertig, dankeschön. Anstatt, so wie das in späteren Generationen ist, vernünftig zeigen, wie das funktioniert. Es ist wohl auch eine relative Late Edition gewesen, weil ich glaube, man hätte sich ein bisschen mehr Zeit genommen, das etwas schöner zu machen, wenn man das frühzeitiger implementiert hätte. Nichtsdestoweniger, gucken wir uns, was weiter passiert. Als nächstes fliege ich nach, wie heißt denn auch noch Deutsch? Zur Zinnoberinsel, Entschuldigung, steht da auch für doofe. Genau, ich fliege zur Zinnoberinsel, warum sehen wir gleich, und surfe an dieser Kante der Insel lang. Wenn ich das tue, dann kann ich verschiedene Pokémon entdecken, die, ich habe auch hier die Level nicht mitgeschrieben, die deutlich über dem normalerweise vorliegenden Pokémon-Leveln sind. Das Galoppa war, glaube ich, Level 179, ich habe es gleich auf einer Folie, das Tauboga auch irgendwie so 134 und normalerweise, für die, die es nicht wissen, gehen Pokémon nur bis Level 100 und dann ist Feierabend. Genau. Und ab und zu encountern wir auch Missing No und das ist dann das Pokémon, was diese ganzen Dinge tut, die wir gerade gesehen haben. Hier zum Beispiel 129 Wassersteine. Genau, dieses Symbol hier heißt 120. Das hat auch was damit zu tun, dass halt die Zahlen indiziert sind und man da so ein bisschen rausläuft aus dem, was eigentlich relevant ist. Ich glaube, das ist irgendein Stück von einem Felsen oder so. Weil Textdaten, Mapdaten. Genau, was passiert hier? Der Name des Spielers wird in den Speicherbereich für wilde Pokémon kopiert, weil in Vertania City gibt es ja keine Pokémon. Da müssen wir ja nichts machen. Da kann ja nichts passieren. Beziehungsweise, Sternchen, es gibt wilde Pokémon, aber die kann man dann nur angeln. Und das wird in den Speicherbereich für wilde Pokémon im Gras und durch Surfer und so weiter reinkopiert. Das ist also etwas, was eigentlich nicht angefasst wird. Nichtsdestotrotz ist da dasselbe Prinzip, was wir gerade schon hatten. Nur weil wir woanders hingehen, heißt das ja nicht, dass wir die Sachen löschen oder irgendwie wegmachen, weil es gibt ja irgendwo ein Stück Code, was dann die richtigen Informationen wieder an diese Stelle schreibt, wenn wir sie dann brauchen. Also was normalerweise passieren würde, ich mache das Krank-Tutorial, ich gehe dann hoch zum Vertania-Wald bzw. Route 2 und sobald ich die Route 2 betrete, fängt eine Routine an und lädt einmal alle wilden Pokémon-Daten von Route 2. Die Sachen werden überschrieben, da steht nicht mehr mein Name. Alles super, alles toll. Wir können uns aber dadurch, dass wir Fliegen haben, theoretisch würde auch Teleport gehen oder Schaufler nicht, wir könnten auch sterben, indem wir gegen einen Trainer in Giovannis Arena verlieren, I guess. Nichtsdestotrotz, wir können nach auf die Zinnoberinsel kommen. Und warum werden da wilde Pokémon-Daten nicht überschrieben? Es gibt keine wilden Pokémon-Daten für die Zinnoberinsel, weil da soll ja auch kein wildes Pokémon sein. Aber der äußerste Bereich, Entschuldigung, ich fange nochmal, genau. Ich wollte einmal die RAM-Daten erklären und dann kommen wir gleich zur Zinnoberinsel. Entschuldigung. Genau, das ist jetzt hier zum Beispiel die RAM-Daten für die wilden Pokémon auf Route 1. Das sind immer das Level und dann welche Pokémon-Art es ist. Die ersten vier dabei sind Common Encounters, die kommen relativ häufig vor, dann haben wir ein bisschen Uncommon Encounters und die letzten zwei sind super selten. Falls ihr euch erinnert, in Pokémon Rot und Blau Pikachu im Vertania-Wald fangen, das war so ein Rare Encounter. Genau, und um ein bestimmtes Pokémon häufiger zu treffen, wird dann einfach derselbe Eintrag mehrfach hinterlegt. Deswegen könnt ihr in Pokémon Rot und Blau auch maximal 10 Pokémon auf einer Route entdecken. Genau. Was jetzt passiert ist, wenn wir dann den Spielernamen reinschreiben, dann sieht das so aus. Easter, was ja der Spielername ist, wird im Pokémon folgendermaßen kodiert. Nein, keine Highlights. So. Das erste Bit wird automatisch überschrieben, weil das wird immer neu gesetzt, wenn wir uns in eine neue Route bewegen. Dementsprechend sind die relevanten Bits für uns die letzten 5 Bytes, nicht Bits, Entschuldigung. Und die werden dann hier am Anfang hinterlegt. Und deswegen haben wir halt ein Glutexo mit Level 160 eine Möglichkeit, das zu entdecken. Ein Galoppa mit Level 179. Und ein Und dann halt noch ein paar andere Pokémon. Hier hinten sind halt noch ein paar andere Informationen, andere Daten hinterlegt, die vorher nicht rausgelöscht wurden. Dementsprechend könnt ihr im Prinzip auch dadurch, welchen Namen ihr im Spiel euch gebt, bestimmen, welches Pokémon und bei welchem Level ihr encountert. Falls ihr also zum Beispiel einen Mew haben wollen würdet, ohne den Mew-Glitch zu machen, den ich heute nicht erkläre, könntet ihr das darüber mit dem Missing-No-Glitch auch tun. Genau, das ist die Zinnoberinsel. Und das war ich gerade am Erklären und habe dann gemerkt, dass ich mit meinen Folien nicht hinterhergekommen bin. Der Trick dabei ist, wir kommen ja dahin und die Map-Daten werden nicht gelöscht, weil es gibt ja keine wilden Pokémon. Aber normalerweise würden wir ja auch keine wilden Pokémon entdecken. Das Problem ist, aus Gründen, die nicht so ganz nachvollziehbar sind, hat irgendein Spieleentwickler beschlossen, dass diese vier Tiles hier, die ein Map-Teil ausmachen, dass hier das untere Teil Pokémon-Encounter ermöglicht. Das heißt, genau hier am Rand der Insel ist es möglich, wilde Pokémon zu encountern. Passiert im normalen Spiel halt nicht, deswegen hat das auch kein Bug-Tester gefunden und kein Entwickler, weil auf der Insel, auf dem Map von der Insel, sind ja keine wilden Pokémon-Daten vorhanden. Außer wir haben sie halt dahingeschrieben. Und deswegen funktioniert das Ganze. Kommen wir zur abschließenden Frage. Warum bekommen wir 128 von diesem Item? Weil ist ja ein bisschen eine random Number. Ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt, dass es eine Zweierpotenz ist, aber trotzdem ein bisschen weird. Und zwar müssen wir uns da ein bisschen die Speicherbereiche angucken, wo der Pokédex gelagert ist, weil wir den natürlich auch brauchen, beziehungsweise weil der ja auch irgendwo abgespeichert werden muss. Das sind einmal der Bereich D2FC bis D304 für Pokémon gefangen, sehen wir gleich, und darunter für Pokémon gesehen. Sieht dann zum Beispiel so aus, da habe ich hier in D2FC einen Bisasam hinterlegt, dass ich das gefangen habe und hier auch, dass ich einen Bisasam gesehen habe. Und deswegen habe ich halt hier jetzt stehen Bisasam und dieses kleine Pokéball-Icon. Die Sachen korrelieren da sehr 1:1. Und weil nach dem Bisasam keine weiteren Informationen kommen, ist die Logik, die den Pokédex aufbaut, so gehalten, dass man dann einfach nichts weiter anzeigt, anstatt lauter leere Zeilen. Wenn ich jetzt diese Werte hier sowohl hier als auch da ändere, was wir hier gemacht haben, hier unten also auf 0,3, was ja binär abgeschnitten ist, hervorragend, was ja binär dann die ersten beiden Bits setzt, also Mist. Kurzer Exkurs Binärzahlen. Okay, scheinbar nicht. Egal, machen wir es so. Also, Binärzahlen ist allen bekannt oder braucht eine Erklärung? Okay, ihr habt eine Vorstellung, hervorragend. Also, jedes Bit in der Binärzahl in diesen Bereichen entspricht genau einem Pokémon. Dementsprechend muss ich jetzt halt 3 machen, damit ich sage, Bisasam und Bisaknosp gesehen. Normalerweise wäre hier unten am unteren Bildschirmrand auch die Anzeige, dass das die Zahl ist. Aber leider hat das Ding abgeschnitten. Mist. Genau, aber wie man sieht, wenn ich da in diese Speicheradresse 03 eintrage, habe ich Bisasam und Bisaknosp gesehen, aber nur Bisasam gefangen. Wenn ich das Ganze jetzt oben und unten auf 03 setze, habe ich sowohl Bisasam und Bisaknosp gesehen als auch gefangen. Hervorragend. Genau, und warum wir jetzt die Wassersteine haben, ist, weil an der Adresse, wo Wasserstein an der 6. Stelle ist, genau da ist der Bereich, wo festgehalten wird, dass wir Missing No gesehen haben, weil der Pokédex ist ja nur, da ist der Anfang und dann addieren wir die Zahl des Pokémons, was wir gesehen haben, obendrauf. Und dann kommen wir halt genau an das sechste Item im Inventar und da wird dann das erste Bit gesetzt, das sind 128 und deswegen haben wir 128 Items mehr. Alles klar. Hier noch einmal kurz Quellen. wo man das Ganze sich nochmal mehr oder weniger detailliert angucken kann. Falls ihr euch da irgendwie für interessiert, kann ich das sehr empfehlen, insbesondere dieses Guten Tag, hier sind alle möglichen Daten und wo was ist. Super spannend auch zum Beispiel, Mew ist so spät erst in das Spiel eingebaut worden, dass es irgendwo ganz anders, wo alle anderen Pokémon nicht sind, hinzugefügt wurde. Genau. Und ja, du hast schon direkt eine Frage. Okay. Und dann würde ich mich einmal bedanken für eure dass ihr zugehört habt und fragen, ob ihr noch Fragen habt.
Vielen herzlichen Dank für deinen spannenden Vortrag. Leider haben wir keine Zeit für weitere Fragen hier, aber ich bin mir sicher, falls Menschen Fragen haben, werden sie dich auf diesem Event finden und ich wünsche euch da ganz viel Spaß beim Abnörden über Pokémon. Dankeschön.